Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Insel im Norden von Europa, auf fast schon halbem Weg nach Amerika. Eine Insel mit vielen Vulkanen und einer spektakulären Landschaft. Eine einzigartige Insel. Freuen Sie sich auf Island. Wir erleben die Gewalten der Natur, wenn wir an heißen Quellen stehen und auf riesigen Gletschern laufen. Natürlich sind wir auch am Fuß des Gletschers, der im Jahr 2010 den Flugverkehr in ganz Europa fast lahmgelegt hatte. Was der Übeltäter damals so trieb und warum die Berge hier so gerne glutheiße Dinge speien, erfahren Sie bei uns. Natürlich tauchen wir auch in die Blaue Lagune ein und ein Rundgang durch Reykjavik darf nicht fehlen. Kulinarisch testen wir das Beste, was Island zu bieten hat, Hummer und Lammfleisch. Der Insulaner Arthur Bollason begleitet uns mit spannenden Geschichten von dieser Insel. Also unser Flieger nach Reykjavik startet und setzt gleich zur Landung an. In diesem Sinne schon mal
willkommen, willkommen.
Willkommen in Island und viel Spaß auf dieser außergewöhnlichen Insel. Bis gleich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf eine Insel, die wir aus dem Wetterbericht kennen, wenn es um Tiefdruckgebiete geht. Eine Insel, an der ich öfter auf dem Weg nach Amerika einfach so vorbeigeflogen bin. Aber immer mehr Menschen machen einen Halt auf dem Flug von Europa nach Amerika, auf diesem großen Eiland im Nordatlantik. Diesmal also sind wir kein Überflieger, sondern steuern auf den zweitgrößten Inselstaat Europas zu. Gleichzeitig das dünn besiedelte Land Europas. Viel Natur, die wir auch erleben werden, die man schon im Anflug sieht. Also, anschneiden, wir setzen an zur Landung, na klar, in Island.
Der Kapitän hat es also eben gesagt, noch 30 Minuten bis zur Landung in Keflavik auf Island. Die ganze Zeit war das Bild unter mir eher grau und blau und plötzlich sehe ich nichts als große weiße Gletscher. Also ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier schon über Island sind. Und ich bin richtig gespannt, was mich in der nächsten Zeit hier auf dieser einzigartigen Insel Unique Iceland erwarten wird. So, nach einem wirklich spektakulären Anflug hier auf den Flughafen von Keflavik. Wir sind über eine richtige Mondlandschaft geflogen. Man hat richtig die Krater der Vulkane gesehen. Sind wir eben in Keflavik gelandet.
Ladies and gentlemen, welcome to Keflavik, Iceland. On behalf of the entire crew this afternoon, we'd like to thank you for your pleasant company. Thank you and goodbye.
Thank you and goodbye. Für uns heißt es Willkommen till Island. Island, der große Klecks im Nordatlantik, südöstlich von Grönland und nördlich der Färöerinseln gelegen. Eine sehr schroffe Insel. Und das Schroffe, was nicht immer sehr schön aussieht, hat seinen Reiz. Vor allem eben das, was hier unter der Erde liegt. Riesige Lavamengen und die wackeligen Erdplatten mit viel heißem Wasser. An vielen Stellen in der Insel, da sprießen die Geysire in die Höhe. Ja, ein Bad im heißen Wasser lohnt sich auf jeden Fall, gerade auch im nasskalten isländischen Klima. Und die meisten Touristen, die gehen in der Blauen Lagune baden gleich als erstes, denn die liegt in der Nähe des Flughafens in Keflavik und war deswegen auch meine erste Station auf dieser Islandreise. Arthur Bollarsson hatte mich damals begleitet.
Wir stehen hier gerade an der Blauen Lagune. Das ist der berühmteste und beliebteste Badeort unseres Landes. Das ist unser totes Meer. Jeder, der nach Island kommt, muss in dieses Wasser hineinsteigen. Das gehört einfach dazu. Bei den Isländern auch beliebt, auch wenn wir so viele Badeanstalten haben, dass wir nicht unbedingt hier hinaus müssen, um zu baden. Es gibt auch immer wieder Leute, die kommen entweder aus Europa auf dem Weg nach Amerika oder umgekehrt und machen dann ein paar Stunden Zwischenstopp in Island oder eine Nacht. Man kann, wenn man hier hinfliegt, den Flug zwischen Amerika und Europa auf Island ohne was drauf zu zahlen, quasi unterbrechen, bis zu eine Woche lang. Und viele nutzen das aus. Die gehen am Abend hier hin, baden in der Blauen Lagune und sind am nächsten Tag weg. Oder die bleiben ein bisschen länger, aber die Lagune gehört für den Zwischenstopp auch fast immer dazu. Das Wasser kommt von einem Wärmeaustauschkraftwerk auf der anderen Seite. Also aus dem Boden wird kaltes Wasser hochgepumpt und mit Dampf, der auch aus dem Boden gewonnen wird, aufgewärmt. Und das ist quasi der Abfluss von diesem Kraftwerk, der hier als Blaue Lagune benutzt wird. Und die Farbe geht zurück auf Algen, die im Wasser sich befinden, weil durch die Erdwärme im Boden werden sehr viele Mineralien ausgelöst. Die Formeln für dieses Wasser sind sehr lang, die chemischen Formeln. Und man nutzt auch mal den Schlamm, der sich absetzt auf dem Boden von der Lagune. Den benutzt man für kosmetische Mittel. Es gibt einen wunderschönen Laden hier, wo eine ganze Linie von Blaue Lagune Kosmetik angeboten wird. Und wer reingeht, kann auch mal den Schlamm sich holen und den ins Gesicht schmieren. Und es gibt dafür eine Garantie, dass mindestens 10 Jahre von der Gesichtshaut abgehen und verschwinden, wenn man das 10 Minuten drauf lässt.
Ich komm grad aus der Schönheitsfarm, ich glaub, man kann es sehen. Ich spür es, weil ganz heiße Bräute plötzlich auf mich stehen.
Wenn Menschen allerdings gefärbte Haare haben, dann ist es natürlich wegen des Schwefelgehalts des Wassers, ist es gefährlich. Da kann es mal vorkommen, dass eine hübsche Blondine ins Wasser steckt und mit grünen Haaren wieder rauskommt. Da muss man vorsichtig sein.
Also ein Hinweis an alle gefärbten Blondinen, Vorsicht, Sie könnten hier Ihr grünes Wunder in der Blauen Lagune erleben. Wir grüßen heute vom Ende Europas, weit im Norden, Island, hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Erschrecken Sie bitte nicht in Island, wenn es mal laut knallen sollte. Es kann nämlich gut sein, dass Sie gerade neben einem Geysir stehen, denn an vielen Orten schießt Wasser mit lautem Knall und unglaublichem Druck aus der Erde mehrere Meter in den Himmel hoch. Das bekannteste Heißquellengebiet liegt im Hauðarkallur im Südwesten der Insel. Vor allem der große Geysir, Namensgeber aller Springquellen, ist berühmt. Der große Geysir war jahrhundertelang aktiv. Hier schoss das Wasser rund 60 Meter in die Höhe. Anfang des 20. Jahrhunderts, warum auch immer, erloschen die Ausbrüche. Aber seit dem Jahr 2000 gibt es ab und zu auch wieder Wasserfontänen. Vermutlich hier die Folge auch von Erdbeben. Mit Erdbeben müssen Sie ohnehin auf der Insel rechnen, aber dazu kommen wir später noch. Dank der Geysire können in Island übrigens sogar tropische Früchte angebaut werden. Und im Gegensatz zum Old Faithful, der alle 90 Minuten ausbricht, ist der große Geysir unkalkulierbar. Also bringen Sie etwas Zeit mit und lassen Sie sich überraschen. Im Hintergrund hören Sie ja vielleicht auch schon, wie es klingt, wenn der Geysir so vor sich hin köchelt. Klingt fast so wie ein Schwein, wenn es gerade Wasser trinkt. Ja. Aber nicht nur an den Geysiren können Sie ins heiße Wasser springen. Es gibt viele Bäder und Freibäder mit diesem herrlich warmen Thermalwasser. Arthur Bollarsson hatte mich in ein altes Bad geführt, in die sogenannten Hotpots des Heißwasserdorfes Hevgeroy. Nach einem Tag in der Kälte Islands war das wirklich eine tolle Entspannung gewesen. Das warme Wasser kommt hier direkt aus der Erde durch Rohre ins Bad rein. Normalerweise kommt es ja auch kontrolliert durch ein Rohr das Wasser, aber es kann schon mal in Island passieren, dass man ungewollt eine heiße Dusche in der Wohnung bekommt, hat mir Arthur Bollarsson dann beim Baden erzählt.
Wir sind in einem historischen Bad, wurde dieses Bad in den 40er Jahren gebaut, aufgrund der reichen Heißwasservorräte des Ortes. Das ist ja der größter Heißwasserort im Lande. Da hat man beschlossen, hier ein Bad mit Olympialänge zu bauen. Und jahrzehntelang war das das längste und das größte Bad Islands. Man hat eine Sauna eingerichtet und Hotpot. Die Hotpots dienen so als Treffpunkte der Nation. Hier trifft sich mit Sicherheit auch jeden Morgen der gleiche Clan, bevor die Arbeit beginnt. Und auch die älteren Herrschaften kommen dann gegen Mittag. Die Pensionisten und die Pensionäre, sage ich. Und dann am Abend nach der Arbeit kommt dann auch sicherlich eine bestimmte Truppe. Dieses Bad hat die Besonderheit, dass das direkt an einer Quelle liegt. Und hier oben im Berg ist eine heiße Quelle. Das Wasser wird durch das Bad hindurchgeleitet. Es ist eine einmalige Geschichte, das ist ein ständiger Durchfluss vom heißen Wasser. Deswegen ist die Reinigungsanlage viel einfacher als bei manchen anderen Bädern, weil das Wasser erneuert sich ständig von selber. Die Wasserquellen, die Heißwasserquellen sind überall gleich. Und natürlich andere Quellen, Schlamm- und Schwefelquellen, die können wir nicht benutzen. Es sei denn nur für Schlammbäder, die werden auch mal mit Schlamm gefüllt. Und hier in dem Ort gibt es ein sehr bekanntes Reha-Zentrum, wo Leute, wenn sie Unfall gehabt haben oder wenn irgendwas denen zugestoßen ist oder wenn sie einfach mal Auszeit nehmen wollen und sich ausruhen wollen, wenn sie übergedreht sind oder zu stark angespannt sind oder Banker. Diese Leute können also hier ins Reha-Zentrum und da wird das heiße Wasser und der heiße Schlamm medizinisch. Es gibt die Gerüchte, dass bei irgendwelchen jungen Leuten, die ein Haus gebaut haben hier im Ort, hätte es am Abend, wo sie gerade beim Fernsehen saßen, angefangen zu brodeln unter dem Wohnzimmerboden. Und das sei ein Heißwasserstrahl, also ein Geysir durch den Boden geschossen. Die Gefahr ist schon gegeben. Die Leute müssen immer gucken, wenn sie hier ein Haus bauen, dass darunter nicht gerade so eine heiße Quelle ist, die, wenn sie eingesperrt wird, dann einen Druck ansammeln kann und dann durch den Boden schießen kann. Das muss vorher geprüft werden. Es gibt natürlich viele Leute, die haben private Quellen an den Häusern, wo sie Eier kochen oder wo sie ihre Brote backen und so. Und wo sie halt private Saunas haben. Private Saunas gibt es hier in zahlreichen Häusern, weil die Häuser neben einer heißen Quelle stehen. Also man kann sagen, diese 2000 Menschen, die hier in diesem Gewächshausort leben, die leben sehr privilegiert in der Hinsicht.
Fräulein, wollen wir baden gehen wäre wunderschön. Ich hätte mal so gern gesehen, sind sie nass, genauso schön, wenn sie dann
unser Außenminister, ein sehr leutseliger Kerl zum Beispiel. Ein Onkel von mir, der ist jeden Morgen in einem bestimmten Schwimmbad in Reykjavik. Also die halbe Regierung, würde ich grob schätzen, geht jeder für sich in irgendwelche Bäder früh morgens, bevor die Regierungsgeschäfte beginnen. Und da sitzen die Leute, da plaudern sie miteinander. Und da merkt man natürlich, auf Island gibt es im Grunde in dem Sinne keine großen sozialen Unterschiede. Es gibt natürlich unterschiedliches Einkommen und so. Aber ein Minister ist nie zu gut, um sich mit einem Hafenarbeiter zu unterhalten oder einem Klempner oder sonst jemanden, der den Bad trifft. Das sind alle gleich im heißen Wasser.
Ja, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, dass man den Minister nackt in der Sauna zum Plaudern trifft. Aber Island hat weniger als 400.000 Einwohner, also irgendwann trifft man sich dann schon mal und kann eben auch beim Quellwasser passieren oder auch beim Konzert. Da hatte mir Arthur einen einfachen Kombiwagen in Reykjavik gezeigt vor einem Konzerthaus und sagte, Alex, schau mal, das ist das Auto unseres Ministerpräsidenten. Ich sage, was, der Ministerpräsident? Ja, der ist einkaufen gerade, sagt er mir. Und schau mal, der Hund wartet drin. Also Geschichten in Island, die wahr sind. Wahr ist übrigens auch, dass Ben Crosby für unseren Arthur White Christmas sang. Die ganze Geschichte hier bei uns in der besten Reise Ihres Radios. Einer der magischsten Orte dieses Planeten ist heute unser Ziel in der Radioreise. Alexander Tauscher ist unterwegs auf Island. Vulkane und viel Wasser prägen das Bild dieser Insel. Zahlreiche Flüsse, Seen und Wasserfälle sorgen für eine in dieser Form einmalige Naturlandschaft. An vielen Orten ist die Landschaft sehr, sehr karg und schroff. Besonders beeindruckend wird das Bild, wenn dann die schroffen Berge mit etwas Schnee bedeckt sind und sich ab und zu auch eine grüne Lunge in diese Berge hineinschlängelt, also über da, wo es heißes Wasser eben gibt. Und so ein Bild hat sich mir auf der Fahrt von Reykjavik Richtung Osten geboten. Arthur Bollarsson hat mich begleitet bei, Sie hören es gleich, eisigem Wind.
So, wir stehen jetzt hier am Rande der sogenannten Kambat oder Kämme. Das ist eine Straße, die von der Höhlenheide herunterführt in die südliche Flachebene und gucken auf die größte flache Ebene Islands. Sonst ist das Land ja mehr oder weniger nur an den Küsten bewohnt. An dieser Stelle hier im Süden zieht sich das Grüne ins Landesinnere rein und hier gibt es auch unten eine ganze Menge von heißen Quellen. Wir schauen auf einen Ort quer der Kette, der nach den Quellen genannt wird. Die Quellenhecke heißt es und da hat jeder Einwohner vor seinem Haus eine warme Quelle zum Brotbacken, zum Eierkochen, zum Frühstück und dergleichen. Wir sind über die Höhlenheide gefahren. Die ist zwar nur knapp 500 Meter hoch, aber gehört zu den schwierigsten Stellen auf der Ringstraße um die Insel, weil da wehen oft sehr, sehr heftige Polarwinde im Winter und Schneeverwehungen sorgen dafür, dass die Leute Schwierigkeiten haben, durchzukommen, vor allen Dingen beim heftigen Schneefall. Es kommen immer wieder viele Leute nach Island, um Lachs zu angeln. Das ist ein beliebter Sport, es ist ein teurer Sport, vor allen Dingen, wenn man an die besten Flüsse herankommt und ankommen will. Leute wie Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, war regelmäßig zu Gast hier bei uns. Prinz Charles kam jahrelang zum Angeln. Der finnische Präsident Kekkonen war hier Stammgast. Und das ist in vergangenen Zeiten auch populär gewesen. Leute wie Bing Crosby, der bekannte Sänger, der war regelmäßig hier zu Gast. Und Bing Crosby war allerdings ein guter Freund meines Vaters und kam oft hierhin, um mit ihm zu angeln. Ein kleiner Junge saß auf seinen Knien und da hat er mir White Christmas ins Ohr gesungen. Leicht gesummt. Das fand ich aber ganz schön. Ist in Erinnerung geblieben. I'm dreaming
of a white Christmas. Ben Crosby träumte auf Island von der weißen Weihnacht. Von einem Vulkanausbruch hat er nichts gesungen. Dabei ist ein Vulkanausbruch in Island mindestens genauso wahrscheinlich wie eine weiße Weihnacht in Deutschland. Denn viele Vulkane auf der Insel, die gelten noch als aktiv und das hört sich sehr gefährlich an. Gefährlicher auch als es ist, denn Vulkane, die gelten auch noch tausende Jahre nach ihrem letzten Ausbruch als aktiv. Aber es kann immer wieder passieren, haben wir auch erlebt und erleben auch gleich wieder. Denn einer dieser Vulkane ist ziemlich heftig aus dem Schlaf gerissen worden. Es ist nämlich der berühmte Vulkan mit dem so schweren Namen, ich versuch's mal, Eyjafjallajökull. Er brach im April des Jahres 2010 aus und hat damals den halben Flugverkehr in Europa lahmgelegt. Auf vielen Flughäfen ging ja gar nichts mehr. Sie erinnern sich vielleicht noch dran. Diese Aschewolke des Vulkans, die war so hoch und hat eben weite Teile Europas unfliegbar gemacht. Aber viel schlimmer traf es Menschen auf dieser Insel, denn rund um diesen Vulkan, da sah es rabenschwarz aus. Mehrere hundert Tonnen Asche flogen damals pro Sekunde aus dem Vulkan. Also mehrere hundert Tonnen pro Sekunde. Wahnsinn. Diese ganze Asche ergoss sich auf das Tal, legte sich wie eine schwarze Schicht auf die Häuser, auf die Felder und begrub ganze Orte. Olafur Eggertsen lebte damals auf einem Bauernhof unterhalb des Vulkans. In einem von ihm gebauten Museum zeigt er, wie der Vulkan ausbrach und das ganze Leben veränderte.
Meine Frau behielt recht. Und dann geschah das, was wir die ganze Zeit befürchtet hatten. Der Gipfelkrater über uns brach aus. Es war klar, dass nun Überschwemmungen bevorstanden, weil das Eis schmolz. Es war nur die Frage, auf welcher Seite es runterkommen würde. Das waren gewaltige Kräfte am Werk.
Það erfitt að, já, þessi atburður, við vorum sem sagt, já, ég ætla bara að segja sko, við vorum að bíða til gosin í mörg ár.
Eigentlich haben wir uns 18 Jahre lang auf diesen Ausbruch vorbereitet. Vor 18 Jahren zuvor hat der Berg angefangen, hat der Vulkan angefangen sich zu rühren. Im Grunde war diese Wartezeit noch schlimmer als das, was dann passierte, weil wir nie wussten, wann es geschieht. Und dann kam der Ausbruch und dann war es eine gewisse Erleichterung. Okay, jetzt haben wir den, jetzt können wir anfangen, uns da durchzuarbeiten.
Mikið af ferðamönnum sem vildu koma og hitta okkur og fræðast gosið, eldgosið og þetta heimsatburður sem gerðist og
Es kam eigentlich von alleine. Das war natürlich eine ganze Menge von Reisenden kam hierher und wollte sich informieren über das, was hier gelaufen ist. Und das war uns bewusst, das war ein Weltereignis, an dem wir beteiligt waren. Und deswegen haben wir gedacht, irgendwie müssen wir doch in der Lage sein, die Leute darüber zu informieren, wie das hier alles gelaufen ist.
Og við vildum bara leggja okkur á mörgum til að hérna upplýsa heiminn það hvað sem gerðist. Það svo gott að geta sýnt ferðamönnum og fengið hérna í heimsókn.
Was auch sehr wichtig war für uns, ist zu zeigen, dass diese Ausbrüche natürlich zu unserem Leben gehören. Die haben ja nie Menschenleben gefordert in den vergangenen Jahren. Wir möchten den Leuten zeigen, dass Island trotz gelegentlicher Vulkanausbrüche völlig sicher ist und man das auch besuchen kann, was wohl vonnöten war. Und das machen wir hier damit. Und außerdem, wir wollen den Leuten auch zeigen, wenn sowas geschieht, dann stehen wir alle dicht zusammen. Und werden also gemeinsam damit fertig.
Für uns scheint das Leben der Isländer wie der Tanz auf dem Vulkan. Vom Mund zum Ohr. Und da soll sie bleiben. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Island. Grüße Sie. Es gab eine Zeit, da hatte halb Europa Wut auf diese Insel. Es war der April des Jahres 2010, als diese Insel eine riesige Aschewolke auf die Reise zu uns schickte. Weil damals Flugzeuge am Boden bleiben mussten, konnte auch Angela Merkel nicht von einem Regierungsbesuch in Rom nach Berlin zurückfliegen. Sie musste mit dem Auto über die Alpen zurück. Schuld war eben der Vulkan mit diesem schwierigen Namen, Sie haben es schon gehört, der damals ja in aller Munde war. Kamerateams aus aller Welt, sie hatten sich an einem Ort versammelt, den mir Arthur Bollason zeigt, eine kleine Brücke. Und gleich neben diesem Vulkan steht der nächste Übeltäter.
Die Brücke über Magnaflod, über den Waldfluss, ist natürlich die meistbetretene Brücke des Landes, zumindest von Medienleuten, weil von dort aus der Blick auf den Eyjafjallajökull, der 2010 ausgebrochen ist, im April damals, am allerbesten gewesen. Und deswegen stellten sich Fernsehsender mit Kameras aus aller Welt auf die Brücke drauf und berichteten zum Teil live über die ganze Welt von diesem Ausbruch von der Brücke. Jetzt blicken wir auf den sagenumwobenen Vulkan Hekla, ohne Zweifel den berühmtesten Vulkan des Landes. Mit seinen 1500 Meter Höhe hat er Leuten in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder einen Schrecken eingejagt. Angefangen mit Schiffsfahren, die hier an den Küsten vorbeifuhren im Mittelalter und fest daran geglaubt haben, das sei der eine Eingang zur Hölle, der andere sei auf Sizilien. Und hier würde man die Schreie von den Seelen der Verdammten immer wieder hören, die der Teufel aus dem Loch herausholen würde, um ins kalte Eismeer zu tauchen. Dieser Berg war 250 Jahre lang ruhig während der Besiedlungszeit unseres Landes, brach dann 1104 aus und verwüstete eine sehr fruchtbare Gegend rundherum, in der sich viele Menschen niedergelassen hatten. Und bis zum heutigen Tag ist er dann immer alle 100 Jahre aktiv gewesen.
Willkommen beim Tanz auf den Vulkan!
Eyjafjallajökull ist mit dem unaussprechbaren Namen, der damals 2010 den ganzen Flugverkehr in Europa lahmlegte. Der ist verbunden mit dem sogenannten Katla-Vulkan. Der liegt noch weiter östlich. Man fürchtet, wenn der eine von den beiden sich rührt, könnte der andere bald mal kommen. Das heißt, Katla ist seit 1918 fällig und die war alle 50 Jahre plus minus in den vergangenen Jahrhunderten aktiv. Wir wollen und hoffen, dass sie bald mal ausbrechen wird. Weil umso länger sie wartet, umso heftiger wird der Ausbruch. Und die ist ungefähr 20 Mal so heftig wie der Eyjafjallajökull, der damals 2010 ausgebrochen ist. Aber man muss nicht unbedingt fürchten, dass die ganze Flugverkehr in Europa dadurch lahmgelegt wird, weil Katla spuckt zwar viel Asche aus, aber viel gröbere Asche als der Eyjafjallajökull. Und unsere Geologen verlassen sich darauf, dass diese Asche nicht so weit in der Atmosphäre rumgetragen wird, weil sie so grob gekörnt ist.
Auf Island zeigt die Natur, dass sie Herr der Dinge ist, dass sie dann zuschlägt, wann sie Lust hat und nicht, wann es uns Menschen passt. Erdbeben sind auf der Insel normal, sehr normal, das Normalste der Welt. Denn die Insel befindet sich auf dem sogenannten Mittelatlantischen Rücken und damit sowohl auf der nordamerikanischen wie auch auf der eurasischen Platte. Diese Plattengrenzen, sie ziehen sich diagonal über die Insel. Die Platten entfernen sich jedes Jahr ein paar Zentimeter. Arthur Bollarsson hatte mich zu dem Punkt gebracht, den fast jeder Islandbesucher gesehen haben will. Der Punkt, an dem die Platten aufeinanderstoßen. An diesem Ort, da bebt die Erde besonders oft. Aber mich hat an diesem Tag vor allem der starke Wind umgehauen.
Vor 10.000 Jahren ging die letzte Eiszeit in Island zu Ende. Island war damals mit Eis bedeckt, vollkommen. Jedes Mal, wenn das Eis wegschmilzt, wo ein Vulkan drunter ist, dann scheint das, wenn der Vulkan den Druck verliert vom Eis, scheint das die Aktivitäten anzuregen. Und vor 9.000 Jahren, kurz nach dem Ende der letzten Eiszeit, gingen hier sehr viele Ausbrüche im ganzen Lande los. Unter anderem hier, da sind diese Lavaen alle geflossen. Von einem Schildvulkan, 25 Kilometer von hier entfernt, Skjaldbreiður heißt er, der breite Schild, einer der bekanntesten Schildvulkane der Welt. Schildvulkane sind Vulkane, die ganz flach sind, weil von denen dünnflüssige Lavaströme kommen, die weite Entfernungen von Kater erreichen können. Vor 9000 Jahren floss diese Lava hier und hat den Untergrund gebildet. Und dann sackte ein Teil des Landes ab und das füllt sich dann mit Wasser. Das ist der See hier. Und seitdem hat es hier viele Erdbewegungen gegeben. Das ist eine sehr tektonische Stelle hier. Immer wieder gab es Erdbewegungen. Alle 100 Jahre wird das Südland geschüttelt. Bei diesem Beben driftet dieses Land auseinander. Im Grunde ist Island nur ein Teil von dem Mittelatlantischen Rücken. Der geht quer durch den Mittelatlantik hindurch. Nur an einer Stelle erhebt sich dieser Vulkanrücken aus dem Meer empor und das ist Island. Sonst gibt es diese Ausbrüche immer unter dem Meer drunter. 1986 waren Neugan und Gorbatschow hier oben. Ne? Da war sie Präsidentin. Und sie war früher Tourguide. Und dann hat sie gedacht, ich begleite den Wegern einfach persönlich zu dem Tiefplatz und zeige ihm das hier. Ne? Wo Nordamerika und Europa aufeinander draufstoßen. Und da standen sie hier oben an der Spalte und sie sagte, Mr. Reagan, this is the place where Iceland is drifting apart. What about 2 centimeters a year? Oh, is that so? Sagte Ronald Reagan. Und dann sagte sie, yes. Und das war zur Zeit des Kalten Krieges. Da wollte sie, sie ist sehr witzig und humorvoll, wollte sie einen kleinen Witz machen. Und sagte, well, Mr. Reagan, if this goes on as quickly in future, the Icelanders one day will have to decide whether they want to belong to Moscow or to Washington. Und er sagt, is that so? Und sie sagte, ich habe gleich bereut, dass ich diesen Witz erzählt habe. Am Abend saßen sie beim Bankett. Reagan war irgendwie beunruhigt. Da hat sie gefragt, is everything okay, Mr. President? Und sagte Reagan, yes, 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 I'm feeling fine, but I've got one question. How many years do you think it will take until the Icelanders have to make this decision?
Noch gehört Island zur westlichen Welt, noch hat die Insel keine Annäherung an Moskau vollzogen, kann ja auch noch passieren. Aber hier auf dieser Insel begann ein ganz wichtiges Kapitel Ost-West-Geschichte, nämlich die Annäherung von Sowjetunion und USA, das Gipfeltreffen Reagan-Gorbatschow. Wir sind später am historischen Ort in Reykjavik. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute erleben wir die Faszination Island, die Insel der Vulkane und Gletscher. Wer die Insel individuell bereist, nimmt sich meist einen Mietwagen und fährt dann entlang der klassischen Route auf der Ringstraße. Denn hier erlebt man die sehenswertesten Landschaften wie die Region Mjuvatn, das Gebiet der Geysire und auch die Gletscherlandschaften rund um den Vatnajökull. 11% der Fläche von Island sind mit Gletschern überdeckt und das Wort Jökull bedeutet im Isländischen Gletscher. Ich bin dem Gletscherführer Adarstein Birgisson gefolgt. Der junge, sportliche Mann ist auf dem Eis zu Hause, muss man sagen, auf dem Talgletscher Sólheimajökull. Dazu brauchen wir spezielle Gletscherschuhe, Steigeisen sowie Spikes, die festgeschnürt werden müssen. An manchen Stellen wird unsere Gruppe mit einem Seil verbunden. Da hat man schon Respekt vor dem Eis da, denn Respekt ist auch deswegen geboten, weil ja fast unter jedem Gletscher in Island irgendwo ein Vulkan steckt. Es gibt also hier Feuer und Eis.
Welcome to Sólheimajökull Glacier. I'm gonna teach you how to walk on crampons. So There are a few things we need to keep in mind.
Also, willkommen am Solheim Yakul Gletscher. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr hier auf dem Eis geht. Also ihr müsst unbedingt ein paar Dinge beachten und die immer im Kopf haben. Erstens, immer die Füße auseinanderhalten, einen breiten Stand haben, da hat man eine bessere Balance. Zweitens, immer die Füße heben. Wenn ihr zu flach geht, dann bleibt der Schuh im Eis stecken, ihr fallt einfach um. Und drittens, ein fester Schritt, also nutzt eure Muskeln, nutzt euer Gewicht. Ihr könnt hier nicht so wie ein Cowboy auf dem Eis laufen.
Also, so you're kind of walking like a cowboy. Cowboy on ice. Okay? This is your walking stick. And this is how you hold it. You use this uphill always when we travel on the ice.
Das hier, das ist euer Eispickel, euer Laufstock. So müsst ihr ihn halten, so, so nach vorn hier. Und wenn wir hochsteigen, dann hinter euch halten, also wenn wir auf dem Eis absteigen. Und auch wenn wir seitwärts laufen, dann haltet ihn auch so hinter euch, sodass ihr ihn immer bewegen könnt. Und wenn ihr ein Foto macht, dann lasst den Pickel nicht einfach so fallen, denn hier, ihr seht's, dann rutscht er einfach so den Gletscher runter in eine Spalte.
If you need to do that, don't do this. No. Then it's gonna slide down into a big hole or something. Just surrounding this glacier are many volcanoes, especially just to name a few, Eyjafjallajökull from.
Rund um diesen Gletscher befinden sich viele Vulkane, zum Beispiel der Eyjafjallajökull, der bekannte aus dem Jahr 2010. Er liegt nur 30 Kilometer westlich von uns. Dann unter anderem der Katla, der hoffentlich bald mal wieder ausbricht. Das meiste Schwarze hier auf dem Eis, was du hier siehst, das kommt aus dem Ausbruch aus dem Jahr 1980. Diese Asche wird auf dem Gletscher runtergeschoben durch Wind und Wasser. Die Gletscher in Island sind teilweise 25.000 Jahre alt. Das Eis hier, naja, das ist mehrere hundert Jahre alt. Das Eis, worauf wir gerade stehen, das kommt vom Gipfel des Berges und ist im Laufe der Jahrhunderte vom Gipfel hier ins Tal runtergerutscht.
Decades or hundreds of years.
Was wir auf so einer Tour machen, ja, das hängt immer von der Gruppe ab. Also man kennt ja die Menschen zuvor nicht, aber ich kann sehr schnell einschätzen, wie sie sind, wie fit sie sind, ob sie eine gute Balance haben. Wenn sie eine gute Balance haben, dann nehme ich sie mit auf ein schwieriges Terrain, aber immer natürlich unter größter Sicherheit.
You just travel with your parents first and then you start to climb with your friends and you do courses and then slowly you just.
Wie ich das selbst gelernt habe, naja, zunächst läuft man mit den Eltern auf dem Gletscher, dann geht man mit Freunden Eisklettern, man belegt den einen oder anderen Kurs, dann habe ich mich um diesen Job beworben, ihn bekommen, musste weitere Kurse belegen und dann spezialisiert man sich eben auf Gletscher oder hohe Berge. Das dauert schon ein paar Jahre.
Big mountains, yeah, it's a few year process.
Es war unfassbar. Es war absolut zauerhaft oben auf dem Gletscher. Man sieht Eis. Du bist auf einem Untergrund unterwegs, auf dem man sich vorher noch nie bewegt hat. Also ich bin vorher noch nie auf Eis gelaufen. Und einfach diese Landschaft, dieses Eis, dieses Kalte, dieses... Also es ist ganz toll. Die Tipps, die er uns gegeben hat, eben, dass man fester auftreten muss, das hilft schon. Und ich finde, so nach einigen Metern ist man auch durchaus sicherer unterwegs. Also ich bin angefixt.
Angefixt war sie von dieser Tour auf dem Eis. Noch gibt es in Island ausreichend Eis, aber auch auf dieser Insel spürt man bereits den Klimawandel, längst die Erderwärmung. Manch einem Insulaner gefällt das, kann man ja auch verstehen bei dem Klima, wenn es wärmer wird, aber den Gletschern gefällt es freilich weniger. Sie schmelzen dahin und sind auch im Vergleich der vergangenen 100 Jahre bereits deutlich zurückgegangen. Der Gletscher, auf dem ich ein paar Schritte mich gewagt habe, der geht im Sommer etwa 10 cm pro Tag zurück. 10 cm pro Tag, das ist Klimawandel. Hier ist Rias, richtiges Island-Abenteuer spüren. Die Radioreise heute auf der Vulkaninsel im Nordatlantik. Alexander Tauscher grüßt Sie. In dieser Etappe erkunden wir Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt mit ihren rund 120.000 Einwohnern. Reykjavik hat eine aufblühende Künstlerszene, sowie auch Museen, Galerien, Shops, Bars und Clubs werden wir auch noch erleben. Das Zentrum von Reykjavik ist relativ klein, damit auch bequem zu Fuß zu erkunden. Faktisch gibt es hier zwei große Haupteinkaufsstraßen und dazwischen breitet sich zum Teil auch eine alternative Straßenkunst aus. Die Einkaufsstraße, die führt hier direkt zur Hallgrímskirkja-Kirche. Die Kirche selbst ist eines der berühmtesten Wahrzeichen Islands und erinnert ein wenig an Aussichten aus Der Herr der Ringe.
Wir sind jetzt in der großen evangelischen Kirche des Landes, Hallgrímskirche, genannt nach dem größten Prediger aller Zeiten auf Island und dem Religionsdichter Hallgrímur Pétursson, der von 1614 bis 1674 gelebt hat, also eine legendäre Person in unserer Geschichte. Hier ist die Orgel von Johannes Kleis, einem ganz bekannten deutschen Orgelbauer. Orgelbauerfamilie, die Kleis-Familie, war damals, wo sie hier eingerichtet wurde und ist nach wie vor die größte Orgel Islands mit über 5000 Pfeifen, gehört zu dem besten und größten Instrument dieser Art im ganzen Norden. Heute wird die Hallgrímskirche sehr viel für nicht nur evangelische Zeremonien, sondern auch eine ganze Menge für Konzerte verwendet. Also nicht nur Kirchenkonzerte, sondern auch mal klassische Konzerte jeglicher Art, Kammermusik und dergleichen.
So klingt Orgelmusik aus dieser Kirche. Ein Fahrstuhl bringt Besucher bis auf die Spitze der Kirche, von der sich ein Panoramablick über die gesamte Hauptstadt bietet. Ein Blick über den Hafen von Reykjavik bis hin zu den ersten Vulkanen der Insel. Die Hallgrímskirche wurde auf einem Hügel platziert, sodass dieser fast 75 Meter hohe Turm noch größer erscheint. Damit prägt auch diese Kirche das gesamte Stadtbild von Reykjavik. Rund um die Kirche verlaufen sie diese kleinen Shoppinggassen. Hier gibt es auch kleine Museen, zu denen man ja nicht immer so eine Verbindung hat. Aber ich empfehle vor den Toren von Reykjavik ein lebendiges Museum zu besuchen, nämlich das ehemalige Wohnhaus des großen Schriftstellers und Nobelpreisträgers Halldór Laxness. Es ist heute ein Dichtermuseum, das auf persönliche Art und Weise mehr über diesen großen Künstler und auch über Island vermittelt. Eine andere Empfehlung in Reykjavik ist ein Museum, in dem ich die charmante Unur Helga Schonsdóttir traf.
Willkommen in unserem Museum, das ist Landnámssýningin in Reykjavik. Und hier in diesem kleinen Haus können Sie die erste Haus in Reykjavik sehen, wo die erste Bewohner in Island hat gewohnt, im Jahr 900 ungefähr.
Man geht auf einen Rundkurs.
Man geht in einen Rundkurs und alles hier ist sehr technologisch und sehr alt natürlich auch. Und hier kann man auch sehen, wie Leute hat gelebt in Island diese Jahre, im ungefähr 900. Und wir glauben, das war eine große Familie, das hat hier gewohnt. Und hier in Nähe gibt es auch viele andere Häuser, wo man kann eigentlich ein bisschen mehr schauen. Und dann gibt es natürlich das Freiluftsmuseum. Das ist auch in diesem ganzen Museumteil.
Was wird da gezeigt?
Dort gibt es viele Häuser von Reykjavik, ungefähr in Zeit 1730 bis 1902.
Dann fiel mir in Reykjavik noch ein weißes Haus auf, eine weiße Villa. Sie hat an sich keinen besonderen Baustil aufzuweisen, aber wenn man sich ein wenig an die Weltpolitik der 1980er Jahre erinnert, dann wird einem dieses Haus sehr, sehr bekannt vorkommen.
Jetzt stehen wir an einem historischen Ort, an einem Haus, das im Jahre 1906 für den damaligen französischen Konsul gebaut wurde, ging in die Weltnachrichten hinein im Jahre 1986, im Oktober. Da trafen sich in diesem Gebäude Michail Gorbatschow und Ronald Reagan und berieten über das Schicksal der Welt. Man sagt inzwischen, und das wollen Historiker belegen können, dass hier zum ersten Mal im Oktober 86 zwischen diesen beiden Großmächten angesprochen wurde, in vollem Ernst, die Berliner Mauer abzureißen und diese Barriere zwischen Ost und West abzubauen. Und ich meine, 3 Jahre später war es dann soweit, aber hier wurde der erste Stein gelegt, wenn man das so formulieren kann, um die Mauer abzureißen. Reagan und Gorbatschow saßen ja andauernd miteinander zusammen, den ganzen Tag. Wir haben ja stundenlang konferiert und gelegentlich kamen sie dann auf die Treppen raus und vor der Haus standen hier zahlreiche Fernsehsender aus aller Welt, die bereit waren und darauf warteten, dass irgendein kluges Wort mal fällt, damit sie das in ihre Länder ausstrahlen können.
Mr. President, have you made any real progress, sir?
We're not through.
Are you gonna meet again, sir?
Yes. Es wurde ganz kurzfristig entschieden, ich glaube, das waren noch 4 Wochen oder so, dass es hier stattfindet. Und da musste Island wirklich mal sich ran, die Islander mussten sich ranmachen, den Boden fertig zu machen und das alles vorzubereiten, ganze Pressezentren einzurichten, an die Sicherheit zu denken, für die Delegationen anständige Unterkünfte zu finden und dergleichen. Und man sagt, Das ist das einzige Mal, wo die Isländer, die sonst sehr chaotisch sind und nicht gerade mal sehr organisiert sind, dafür sind wir nicht bekannt, sondern wir haben in der Regel das Motto, ach, kriegen wir schon hin. In letzter Minute in der Regel. Aber wenn wir wegen des Drucks, der auf den Leuten hier lastete, da gab es keine Gelegenheit, schlampig zu sein, da haben die Leute unter Druck gearbeitet und das liegt den Menschen hier. Die Menschen in Island waren natürlich sehr interessiert an dem, was geschah. Wir hatten ja zu der Zeit immer noch amerikanisches Militär im Lande und hatten also ganz enge Verbindungen mit den Amerikanern seit dem Zweiten Weltkrieg. Die zwei mächtigsten Männer der Welt im Lande zu haben, hat das Interesse an der Welt nicht gerade verringert. Man hat Island aus verschiedenen Gründen gewählt, wegen der Lage, wegen der Sicherheitsumständen. Vor allen Dingen hat man dieses Haus jetzt ausgesucht, weil es sehr, sehr schwierig ist, ungesehen in die Nähe von diesem Haus zu kommen, weil die Lage des Hauses am Meer, weil von der einen Seite ist es ja ganz klar, kommt überhaupt kein Mensch heran, ohne dass er von Weitem gesehen wird. Die Lage Islands, die Abgeschiedenheit des Landes und diese besondere Lage des Hauses, dass man hier diesen Ort als ideal für das Treffen gefunden hat.
Der Wind der Veränderung, er trieb hier aus Island nach Mitte und auch nach Osteuropa. Sie sind in der besten Reise, die Ihr Radio bieten kann. Die Radioreise. Alexander Tauscher sagt Glückwunsch zu dieser Entscheidung. In Island sind die Nächte im Sommer kurz, aber im Winter lang und dunkel. Vielleicht auch deswegen ist das Nachtleben hier in Reykjavik so breit gefächert. Es gibt in der Hauptstadt eine sehr lebendige Künstlergemeinde und inzwischen auch eine weit über die Insel hinaus bekannte Musikszene. Es gibt verschiedene Festivals, wie zum Beispiel das Iceland Airwaves mit den neuesten Trends der isländischen und internationalen Rock- und Popmusik. Bei Island denkt man ja an Björk oder auch an diese Formation, die ganz Europa einst erobert hatte, Of Monsters and Man. Little Talks of Monsters and Man. Gemessen an der geringen Einwohnerzahl war Island auch mehrfach erfolgreich beim Eurovision Song Contest. Als ich das große Konzerthaus Harpa in Reykjavik besucht hatte, da wurde hier gerade der Vorentscheid zum Eurovision Song Contest ausgetragen. Bis 1986 hatte Island diesbezüglich ein echtes Problem gehabt, denn von der entlegenen Insel her konnten bis dahin keine Daten in der Qualität übertragen werden, wie das eben notwendig war für den ESC, sodass eben Island bis dahin, also bis 86, nicht am Song Contest teilnehmen konnte, am damaligen Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Doch in Bergen hieß es dann endlich Welcome to Iceland. Allerdings damals 86 ohne Erfolg. Die Formation Icy landete mit diesem Song auf dem 16. und damit letzten Platz. Weil sich heute bestimmt niemand mehr daran erinnern kann, lege ich die Platte nochmal auf von damals 86 Island Eurovision Song Contest. Formation Icy. Seit 1986 ist Island Teil der großen Song Contest-Familie. Eine Top-10-Platzierung gelang dem Land erstmals 6 Jahre später. Heute ist die isländische Musikszene so quirlig wie die Geysire auf der Insel. Doch der eigentliche Kunstschatz der Insel, das sind die Sagas, übersetzt Geschichten. Zu den wichtigsten Untergruppen zählen die Königs, die Isländer und die Vorzeitsaga. Über die moderne Vertonung dieser Sagas in den Gesängen sprach ich mit dem Plattenverkäufer Ingi Tandri Trustarsson. Er hatte für mich eine Platte des renommierten Reimkünstlers Steindor Andersson aufgelegt.
Those are two guys, Hilmar Örd, he's a composer.
Es sind zwei Männer. Hilmar Örn ist der Komponist und Steindor Andersson ist der beste isländische Reimkünstler. Das Reimen gibt es hier in Island schon seit etwa 1000 Jahren. Sie singen also traditionelle Reime. Es ist vielleicht der älteste Rap in der Welt. Es ist sehr melodisch, also Hilmar ist ein guter Komponist, aber die Reime sind etwas Besonderes, vielleicht für manche auch neu, aber insgesamt sehr interessant.
Klingt schon ungewohnt für uns, so ein Reimgesang. Am Ende dieser Kulturetappe tauchen wir in das Nachtleben von Reykjavik ein. Das spielt sich vor allem rund um den Hafen ab. Hier traf ich mich mit dem Chef des Tourismusamtes von Reykjavik, und zwar Einar Thor Barbarsson.
Everybody, the exciting things happening in Reykjavik today is that the old harbor area, which used to be obviously a harbor area.
Eines der spannenden Dinge hier in Reykjavik ist das Hafengelände, das ja ein völlig neues Leben bekommen hat. Also Gebäude, die mehr als 20 Jahre lang unbewohnt waren. In denen gibt es jetzt spannende Restaurants, hier arbeiten Künstler in Ateliers, es gibt Cafés, aber auch Agenturen, die zum Beispiel hier Walexpeditionen aufs Meer oder auch normale Bootsfahrten anbieten. Also spannende Dinge, die hier entstanden sind.
Icelandic Sea, very exciting things happening in the harbor, in the Reykjavik harbor area now.
Von der Straße aus sieht man dieses Hafenviertel ganz schlecht, obwohl es ja direkt hier an der Straße liegt. Es ist, wenn Sie so wollen, eine kleine eigene Welt für sich. Sie haben hier im Hafen von Reykjavik übrigens sogar ein Café Haiti. Also mehr Kontrast geht doch nicht.
More contrast in one area, I think. The youngsters are crazy in Iceland. Back only 15 years ago, I used to be a club promoter myself. We used to open at 10 o'clock.
Die Jugend, die ist hier wirklich verrückt. Also vor 15 Jahren, da habe ich selbst noch für einen Club gearbeitet. Damals haben wir so abends um 22 Uhr geöffnet und mussten um 3 Uhr morgens spätestens schließen. Im Jahr 2000 wurde das gelockert und jetzt gibt es Nachtclubs, die bis früh um 6 Uhr aufhaben. Aber es ist gemischt. Es gibt Leute, die gehen abends ja früh essen und nehmen dann noch den einen oder anderen Drink. Andere gehen erst nachts essen. Und dann gibt es eben die jungen Leute, die erst zu Hause Party machen und dann so gegen Mitternacht in die Clubs gehen und dann bis in den Morgen feiern.
Do the home parties and then they come downtown around midnight and the city goes crazy and so all of this mixes into a one hell of a good time until the morning.
Where is the party? Na klar, am Hafen ist die Party, in den heißen Nächten im kühlen Reykjavik. Diesen Urlaub haben Sie sich verdient. Island ist heute unser Ziel in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Island ist landschaftlich an vielen Stellen mystisch wie die Sagen. Bei der Island-Saga denkt man ja vielleicht an mächtige Helden, prächtige Kerle, an harte Kriege, üble Verbrechen, große Leidenschaften, all das wird darin beschrieben. Eine der berühmtesten Sagen ist die Laxdoila-Saga. Sie beginnt mit der Auswanderung einer ganzen Sippe von Norwegen nach Island in der Zeit von König Harald. Er wurde übrigens Harald Schönhaar genannt, denn er hatte versprochen, sein Haar so lange nicht zu pflegen, bis er das gesamte Reich unter seiner Herrschaft vereinigt hätte, Harald der Schönhaarige. Ich traf in Reykjavik Einar Karason. Er ist einer der größten Autoren Islands und sieht sich als Brückenbauer zwischen der alten und der neuen Kultur. Einar beschäftigt sich natürlich auch mit der Saga und schreibt viele historische Romane.
Sólin blessuð sígur rauð til víðar, gló á lofti gullin skýr.
Í heldin von Cowboy-films, und í heldin von die Saga, stasla, en mannkopf, mehr oder weniger dasselbe. Die Wilden West-filmen sind inspiriert bei die Sagas. Zum Beispiel der größte Wilden West-Film-Regisseur, John Ford, er war ein sehr bekannt mit die isländische Sagas.
Bei so einer Musik sehe ich gleich dunkle Wolken über Island, die die Gipfel der Vulkane verschlingen und davor das raue Meer toben. Das Land am Polarkreis lebt vom Fisch, aber nicht nur. In dieser Etappe gebe ich Ihnen auch noch ein paar kulinarische Tipps für den Island-Urlaub. Zunächst die absolute Delikatesse aus dem Meer, Hummer. Eines der besten Hummer-Restaurants Islands ist eine kleine, sehr gemütliche Gastwirtschaft im Küstenort Stokkseyri. Sogar die Menschen aus der Hauptstadt Reykjavik, die fahren extra wegen des Hummers hierher. Peter Vior Kristjansson betreibt dieses Hummerlokal und wir servieren zum Hummer auch noch isländische Tanzmusik der 40er und 50er Jahre.
Manstu gamla daga, marg þá gerði saga, er við í leikum undum vina mín.
This is Icelandic langoustine, which we fry in a pan in garlic butter. We got some mixed peppers and
das hier ist der isländische Hummer, den wir in einer Pfanne braten mit Paprikastreifen, Zitrone, Knoblauch und Petersilie. Wir servieren etwa 10.000 Kilo im Jahr für etwa 40.000 Gäste pro Jahr.
10.000 Kilo a year in this restaurant. That's 40.000 guests a year.
Du varst já að minnast, þá mun nokkur finnast, bernsku draumar mís jafnt hafa rast.
No, it's the tail is taken off at sea, then it's frozen. and we get it here, so.
Also der Hummer wird zwischen Mai und September im Meer gefischt und dann eingefroren. Der Hummer ist berühmt hier, wir servieren ihn als Vor- oder auch Hauptspeise. Und außerdem isländisches Lammfleisch ist auch sehr gut, weil die Tiere in den Bergen sehr viel Kräuter fressen. Traditionelle isländische Küche bekommen Sie zum Beispiel auch in der Markthalle am Hafen von Reykjavik. Beliebt als kulinarisches Souvenir, hier ist zum Beispiel getrockneter Fisch. Eine weitere Spezialität gleich zum Vorortessen in Island ist der mit Honig glasierte Lachs. Ansonsten ist die Küche einfach und eher auch bäuerlich geprägt. Das heißt, Fleisch, Kartoffeln, Milchprodukte kommen hier in den Gerichten sehr, sehr häufig vor. John Orion besitzt eines der ältesten Restaurants von Reykjavik. Es heißt Lakjarbrekka und ist ein sehr uriges Holzhaus im Zentrum der Stadt. Dieses Restaurant gilt inzwischen sogar als eines der besten Fine Dining Restaurants in Island. Wir servieren dazu noch eine isländische Romanze.
In one of the oldest buildings in Reykjavik, 180 years old house.
Das hier ist eines der ältesten Häuser in Reykjavik, 180 Jahre alt. Es wurde 1986 restauriert, dann als Restaurant neu eröffnet. Wir haben uns hier auf isländische Küche konzentriert, also Lamm, frischer Fisch, also Langusten, Hummer. Wir machen kein Shishi, nein, wir machen die Küche einfach und gut. Wir sind auf eine Weise altmodisch, aber das ist unser Stil.
We are old fashioned in a way, but that's our style. Brennivín is a Icelandic agavit.
Ein typischer isländischer Schnaps, das ist Brennivín aus Kartoffeln und ich empfehle ihn eisgekühlt zu trinken.
And I recommend to drink it frozen.
Wenn Sie auf Fastfood stehen, dann muss ich Sie enttäuschen. Island ist weitgehend frei von entsprechenden Filialen der Herren Donald oder King. Aber ein absolutes Muss ist einmal den berühmtesten Stand aller Hotdogs in Reykjavik zu besuchen. An diesem Stand lernen Sie sogar Weltgeschichte kennen. Arthur Bolason hat mich da auf eine Wurst eingeladen.
Hier vor der berühmtesten Hotdog-Bude unseres Landes, der Clinton-Bude, wo Bill Clinton mal einen Hotdog auf das Haus gegessen hat vor Jahren. Sehr populäres Futter. Das sind einfach die Besten. Es steht auch dran, Bayern ist beste Pilze, das heißt die besten Würstchen der Stadt. Und das stimmt auch einfach so. Die werden nach einem Geheimrezept von einem Schlachter für die Bude gemacht. Hier haben wir immer Schlange. 1937 gegründet worden. Hier, das ist die dritte Generation von der gleichen Familie betrieben. Und an der Wand kann man hier lesen, die Weltgeschichte seit 1937, wo die herausragenden Ereignisse immer die Änderungen an der Hotdog-Bude sind. Zum Beispiel, wo der Mayonnaise eingeführt wurde oder wo eine neue Tomaten-Ketchup-Sorte eingeführt wurde und neues Brot und so. Und dazwischen gibt es so unbedeutende Sachen wie erster Mann auf dem Mond, Kennedy 63 erschossen und so.
Ja, diese Hotdog-Bude in Reykjavik hat es zu einer über Island hinausgehenden Bekanntheit gebracht. Auch die Heavy-Metal-Band Metallica hatte sich hier nicht nehmen lassen, einfach mal ganz einfach reinzubeißen in die Wurst. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das einzigartige Island. Die Insel im Nordatlantik besteht zu großen Teilen aus Lavagestein. Insbesondere über dem Riss der Kontinentalplatten und auch an den Rändern des Landes ist dies gut zu sehen. Im Landesinneren hat Moos dieses Gestein fest im Griff. Manchmal entstehen ja in Lavaströmen Luftblasen und hier und da erkaltet auch dieses Gestein, bevor die Luft entweichen kann. Deswegen entstehen Hohlräume, mitunter auch ganze Höhlensysteme. Wer auf so einer Abenteuerwanderung steht, kann diese Höhlen mit einem erfahrenen Guide erkunden. Ähnliche Wanderungen gibt es auch im Winter durch die Eishöhlen von Island. Ich wüsste nicht, ob ich auf Island dauerhaft glücklich würde, denn ich will mich nicht damit mit dem Gedanken anfreunden, dass die Erde hier jederzeit zu beben beginnen kann. Kann passieren, ja. Fast jeder Isländer hat schon mal irgendein Beben erlebt, ein Erdbeben. Ja, meistens sind die harmlos, aber mitunter schüttelt es den Hund samt der Hütte. Arthur Bolason erinnert sich an ein recht starkes Erdbeben im Jahr 2000.
Am 17. Juni 2000, 10 vor 5 am Nachmittag, begannen die Jahrhundertbeben bei uns, die alle 100 Jahre ungefähr sich zutragen. Ich habe damals an der Südküste gelebt, war mit meiner Familie am und im Gemeindehaus, saß mit meinem Sohn draußen vor dem Haus, weil die Bauern da Tauziehen veranstaltet haben. Mein Sohn war damals 3 Jahre alt. Im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen mit vielen anderen aus der Region saß meine Frau mit der Tochter, die war damals ganz klein, ja. Und plötzlich ging das los. Es begann damit, dass die ganze Erde in Wellen sich zu bewegen begann. 5 Meter weiter über uns im Gemeindehaus knallte ein Fenster raus. Scherben flogen über uns rüber. Und ich bin dann aufgestanden mit meinem Sohn. Wir hörten die Schreie von drinnen, wo die ganzen Tassen auf den Boden fielen und alles umkippte und so. Und die Menschen zum Teil auch, die beim Kaffee saßen. Und dann bin ich aufgestanden, wollte mit meinem Sohn bis zur Tür rennen, instinktgemäß, um zu helfen, die anderen aus dem Haus zu retten, weil es sah so aus, als würde das Haus zusammenkrachen. Und dann kam das zweite Beben und dann wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich fiel hin, achtete drauf, auch instinktgemäß wohl, dass ich nicht auf meinen Sohn drauf falle, sondern dass er seitlich bei mir liegt. Und dann sind wir weiter gekrabbelt auf allen Vieren bis zur Tür hin. Und da stand der Kreisvorsteher, erstarrt vor Angst, konnte sich nicht bewegen. Und ich habe zu ihm geschrien, wir müssten versuchen, die Leute aus dem Haus zu holen. Und dann kamen die Ästen auf allen Vieren rausgekrochen aus dem Haus. Im Nachhinein stellte sich heraus, dieses Erdbeben war 6,8 auf Richter. Das epigonische Zentrum war ungefähr knapp 10 Kilometer von der Stelle entfernt, wo wir uns befanden. Damals bei dem Erdbeben wurde die Straße, die Ringstraße, auch auf einer Strecke von etwa 200 Metern, soweit ich mich erinnern kann, aufgerollt. Zum großen Schrecken von jemandem, der da gerade unterwegs war. Und das hat jemand im Rückspiegel gesehen, der ist gerade da vorbeigefahren. Und da hat er gesehen, und der wird das nicht so lange erlebt vergessen, sah er im Rückspiegel, dass die Straße im buchstäblichen Sinne hinter ihm hergerollt ist. Das heißt, der Asphalt rollte sich auf und die Rolle kam auf ihn zu. Und er gab natürlich Vollgas und wurde also wegen zu schnellem Fahren nicht bestraft. Das durfte er dann und konnte der Rolle sozusagen entkommen. Aber das große Beben 1789 im Jahr der Französischen Revolution, da bebte es auch hier, aber nicht mit Robespierre oder sonst noch jemandem, sondern nur die Natur hat sich hier bewegt. Da ist hier der See auf der einen Seite um 4 Meter gesunken und auf der anderen Seite um 1 Meter gestiegen. Und diese Erdbewegung führte dazu, mitunter, dass man das Parlament, nachdem es hier getagt hat, seit 930, fast 1000 Jahre lang, hier niedergelegt. Und leider gab es dann vom Ende des 18. Jahrhunderts bis 1851 überhaupt kein Parlament in Island. Das war die schwächste Zeit der Isländer, wo der Unabhängigkeitswille sehr schwach war, wo man beinahe Dänisch als Sprache eingeführt hat, bis die Romantiker kamen, von Deutschland aus beeinflusst, sehr stark von der romantischen Bewegung, und angefangen haben, das Nationale wieder zu betonen und die Sprache wieder zu säubern und zu dichten und so.
Das ist echt spannend, wie quasi ein Erdbeben auch die Politik verändern kann, die Geschichte verändern kann. Du hast ja dieses Jahrhundert-Erdbeben erlebt, was einmal im Jahrhundert passiert. Du hast das Glück, das Pech gehabt, wie auch immer. Hast du, Arthur, seitdem mehr Angst vor Erdbeben?
Wir haben keine Angst. Sonst müsste man wirklich nicht ins Land ziehen, sondern aus dem Lande ziehen. Wir leben mit diesen Sachen. Ne? Ich habe ja sehr viele Erdbeben erlebt in meinem Leben. Größere und kleinere. Ich habe Erdbeben erlebt, wo ich einmal in der Nähe von Heckler, da gibt es viele Erdbeben. Aber ich habe einen Bauernhof mit 13 Jahren. Da bin ich mitten in der Nacht im buchstäblichen Sinne aus dem Bett geflogen, weil das Bett ist zusammengekracht. Ich habe auch ein Erdbeben in Reykjavik gelitten. Da war ich mal im 9. Stock in so einem hohen Haus, wo ein Erdbeben kam, irgendwann in den 70er Jahren. Und da schwankte das Hochhaus hin und her.
Muss ich als Urlauber Angst haben vor Erdbeben? Also sind die Häuser erdbebensicher gebaut?
Weil wir bauen natürlich nach besonderen Regeln. Zum Beispiel wird auf einem beweglichen Sockel werden diese Häuser gebaut, damit, wenn die Erde anfängt zu beben, dann lässt das alles nach und schwankt mit sozusagen. Und eigentlich ist bei diesen Beben in den vergangenen Jahrhunderten nie jemand direkt zu Schaden gekommen. Gut, es hat dann Beinbrüche gegeben, wo Steine, Hänge runterrollten oder so, wo Leute unglücklich dastanden. Und da sind natürlich Löcher entstanden. Ein Mann war gerade dabei, sein Blumenbeet zu organisieren, ein paar Stunden vorher. Er kam nach dem Beben raus, das Blumenbeet war weg. Und es gab also mehrere Meter tiefes Loch im Boden drin. Ne?
Man hört ja auch immer diese Geschichten, dass sich dann Erdspalten auftun und schießen, also dass man so einen Spalt reinfällt und der sich schließt. Ist das wahr oder ist das Mythos?
Höchst unwahrscheinlich. Wir wissen auch, wo die Spalten sind. Es gibt im Norden eine Region, Husavik im Norden. Da geht eine Spalte so wie durch San Francisco hindurch, durch den Ort hindurch. Und auf dieser Spalte darf nicht gebaut werden. Es ist schon alles durchforscht worden und erforscht worden und man weiß genau, wo man sicher bauen kann und wo nicht. Ne?
Die Erde kommt einfach nicht zur Ruhe auf dieser spannenden Insel im Nordatlantik. Wenn Sie auf raue Natur stehen, auf wenig Menschen, auf ein Gefühl der Freiheit, dann sind Sie hier im Urlaub in Island genau richtig. Unser Island-Urlaub geht hier an dieser Stelle zu Ende, aber Sie können gern verlängern und mit uns gemeinsam 4 Stunden rüber über den Atlantik fliegen westwärts. Dann landen Sie nämlich mit uns auf Prince Edward Island, der kleinen Provinz in Kanada im Osten des Landes. Und von hier aus entdecken wir gemeinsam Nordamerika in vielen, vielen Radioreisen. Von Vancouver bis Miami, von Las Vegas bis Philadelphia, von Toronto bis nach Dallas. Das alles und noch viel mehr unter www.radioreise.de. Hier gibt es diese Sendungen als Podcast und viele inzwischen auch als Logs mit Fotos und Texten drin. www.radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt.
Ich sage zum Abschied goodbye, au revoir, adios, ciao, des vidania, auf Wiederloge, ayowamba, salam alaikum und shalom und in Island, bless und alt pau besta. Und hier ist es noch ein kleines Island-ABC.
Godan dagin, guten Tag. Bless, bless. Tschüss. Hallo, ich heiße. Hallo, ich heiße. Und dann die Name natürlich. Et Björtak, ein Bier bitte. Hvernig kemst ég til? Wie gehe ich zu? Und dann natürlich den Platzname. Tak. Tak ist danke. Skaul. Prost.
Na, damit sind Sie doch bestens gerüstet für Ihren nächsten Islandurlaub. Bleiben Sie bitte schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.